Chefgespräche mit Dr. Daniel Kubica.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Chefgespräche. Mein Name ist Dr. Daniel Kubica. Ich bin Unternehmer und Steuerberater. Ich lade dich ein in die Chefetage Deutschlands. Zu Gesprächen mit den Menschen, die Verantwortung tragen, Unternehmen führen und den Mittelstand bewegen. In jeder Folge spreche ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern, von jungen Wachstumsfirmen bis zum etablierten Marktführer. Wir reden über echte Erfolgswege, persönliche Entscheidungen, unternehmerische Verantwortung und die Geschichten hinter dem Wachstum. Kein Marketinggeschwätz, keine Beraterakquise, sondern Klartext von Chef zu Chef. Chefgespräche ist dein Podcast für Führung, Wachstum und strategischen Weitblick. Wir veröffentlichen jeden Dienstag eine Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Dr. Daniel Kubica und das sind Chefgespräche. Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Martin Krämer. Martin ist Mitglied der Geschäftsleitung bei der DATEV EG. Martin leitet den Bereich Außendienst und begleitet die Transformation des Berufsstandes entscheidend mit. Martin, schön, dass du heute hier bist.
Hallo Daniel, schön, dass du mich eingeladen hast.
Fangen wir bei dir mal ganz vorne an. Wie bist du denn in die Welt der DATEV und der Steuerberatung gerutscht?
Oh, das ist wirklich sehr, sehr lange her. Ich bin jetzt gerade in meiner Vollendung des 34. Jahres bei der DATEV. Das heißt, ich habe 1992 direkt nach meinem Studium der Betriebswirtschaft bei der DATEV angefangen.
Okay, das ist eine sehr lange Zeit. Gab es da noch andere Zwischenstationen oder war die DATEV für dich immer so der erste Wunscharbeitgeber?
Eigentlich war es direkt nach dem Studium schon ein Wunscharbeitgeber, aber ich finde in den heutigen Zeit, und da gebührt der Firma tatsächlich auch ein Lob, ist es, dass einfach Karrieren sehr durchlässig geworden sind. Also ich habe in meinen 33 Jahren, habe ich mit Sicherheit 15 verschiedene Jobs inne gehabt, die wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedlich waren. Und damit bist du eigentlich ein Stück weit immer raus aus der Routine. Und ich sage, naja, ich bin eigentlich ehrlich gesagt stolz drauf, so lange bei dieser Firma zu sein, weil mir das Wertesystem dieser Firma sehr gut gefällt und ich durchaus es als sehr vornehme Aufgabe sehe, als Mitglied der Geschäftsleitung dieses Wertesystem weiterzutragen.
Ja, das höre ich ehrlich gesagt von DATEV-Mitarbeitern häufiger, dass sie sehr gerne bei euch arbeiten und auch sagen, es ist auch schwer, was Besseres zu finden. Wie waren denn so die Stationen, die du durchlaufen hast? Was hast du da so gemacht?
Meine erste Station war ganz einfaches Unternehmenscontrolling. Dann war ich Vorstandsassistent des damaligen Finanzenvorstands. Danach habe ich irgendwie komplettes Genre gewechselt und war Leiter des Einkaufs für Produktionsmaterialien. Wir haben damals noch sehr viel gedruckt und versendet. War dann damals auch zuständig für Menschen, die Endlosrollen an Endlosdrucker hingefahren haben, was irgendwie eine sehr schöne Erfahrung war, und habe mich dann quasi so über den Marketingbereich, den Servicebereich quasi verändert, und naja, es ist jedes Mal irgendwie ein Stückchen mehr geworden und die Verantwortung größer geworden. Ich bin seit 2015 in der Geschäftsleitung der DATEV. Eigentlich ist es schön, über so lange Zeit eine Firma und vielleicht auch, du hast ja vorhin das Thema Berufsstand gesagt, quasi auch eine Kundenbranche so lange begleiten zu können. Das ist schon einfach eine schöne Erfahrung. Außendienst darf ich jetzt seit etwa 4 Jahren machen. Davor war ich circa, naja, vielleicht 5, 6, 7 Jahre, ich weiß es gar nicht mehr genau, für den Service der DATEV zuständig.
Hast du denn in der langen Zeit einen Moment erlebt, wo du sagst, boah, das war ein ganz besonderer Erfolg, wo du ganz besonders stolz drauf zurückschaust, oder wo du sagst, das war mal was, da habe ich mir meine erste gute Uhr gegönnt oder ähnliches, wo man sagt, das war einfach mal ein ganz tolles Erlebnis, eine ganz tolle Beförderung?
Also, ich weiß nicht, wie es anderen Menschen, die jetzt doch einigermaßen erfolgreich sind, geht, aber ich persönlich finde ich jetzt nicht gerade immer die letzte Station die tollste. Sonst, ich hatte mal eine Station, da war ich zuständig für, ich würde sagen, so den Vertriebsinnendienst der DATEV. Und das war eine überschaubare Menschenmenge mit roundabout 150 Personen. Und das war damals für mich, ich war noch ziemlich jung, Anfang 30, und ich hatte so die Vorstellung, den also geradezu eigentlich das Management-Mindset, dass ich gerne eine Art familiären Umgang, also freundlich, wertschätzend, auf Augenhöhe, aber dennoch in einem sehr konstruktiven Geist miteinander verbringen möchte. Und da war ich eigentlich sehr stolz drauf, dass das tatsächlich geklappt hat. An manchen Zimmern hingen, was ist wirklich wahr, wir hatten einen sehr begnadeten Zeichner bei uns in der Hauptabteilung und zu einem bestimmten Initiativ, also zu einem Verbesserungsvorschlagswettbewerb, hatte der quasi so ein große Zeichnung, was wir hier im Comic von mir angefertigt. Und an manchen Türen hing das quasi aus. An der Tür, das hat mich schon irgendwie stolz gemacht, dass du als Chef nicht irgendwie ein enfant terrible, also ein ungesehener Gast bist, sondern dass die Leute eigentlich dich ganz okay finden.
Das ist eine schöne Geschichte. War das an einem Hauptstandort in Nürnberg oder hast du da woanders gesessen?
Nee, das ist von einem unserer Hauptstandorte in Nürnberg gewesen. Und diesen Job habe ich wirklich sehr geliebt. Also ich mache den heute auch sehr gerne als Leiter des Vertriebs. Aber das war dennoch, sagen wir mal, eine sehr familiäre Beziehung, wo du einfach jeden Mitarbeiter kanntest und wusstest, ob der jetzt Kinder hat und was die gerade machen. Das ist schon ein bisschen was anderes. Also ich bin so heute für Pi mal Daumen 2000 Mitarbeiter zuständig. Da hast du natürlich nicht mehr so die persönliche Beziehung. Das kannst du ja gar nicht haben. Ich meine, auch mein Tag hat nur 24 Stunden.
Ja, das ist schon eine große Anzahl. Ich sage immer so, optimale Teamgröße sind 5 bis 15, die hat man halt noch ganz gut im Blick. Alles, was darüber hinausgeht, ist dann auch schon schwierig, das immer alleine zu betreuen. Vielleicht hast du ein paar Kennzahlen, die du mit uns teilen kannst oder möchtest, was von der DATEV, wie groß so allgemein sein, wie viel Umsatz ihr macht, wie viele Mitarbeiter ihr insgesamt hat. Hast du da vielleicht was im Kopf?
Na klar. Also wir haben vergangenes Jahr 1,5 Milliarden Euro Umsatz gemacht, hatten 9.000 Mitarbeiter. Was brauchst du noch für Kennzahlen? Ich glaube, über Renditen an der Stelle spricht man ungern. Aber ich würde sagen, das Geschäft läuft gut. Aber das kannst du vielleicht auch in deiner eigenen Entscheidung quasi als Geschäftsführer der Contact sagen. Unser Gründer, Dr. Heinz Seliger, hat mal gesagt, wenn es dem steuerberatenden Berufsstand gut geht, dann geht es der DATEV gut. Und ich würde mal sagen, dieser Satz ist heute nach 59 Jahren genauso modern, wie er damals war. Ich meine, wenn es der Contact gut geht und dir, lieber Daniel, dann glaube ich, geht es uns auch gut und ich vermute, es geht dir gut.
Ja, Steuerberatung steht ja vor immensen Herausforderungen. Trotzdem ist es, glaube ich, eine Branche, die für ihre Sicherheit bekannt ist. Daher kann man wohl schon sagen, dass es uns insoweit ganz, ganz gut geht. Wir sind ja auch in der DATEV beteiligt als Genossen. Jeder Steuerberater, der bei der DATEV Mitglied ist, hat ja auch ein paar Anteile. Insoweit kriegen wir ein bisschen von den Gewinnen ab. Aber ich kann schon mal spoilern, es sind keine Milliarden, die bei mir ankommen.
Ich weiß.
Wie ist denn jetzt deine neue Position im Außendienst? Wie bist du da reingekommen? Was hat dich da begeistert? Was ist da so ein bisschen Kerngeschäft?
Also ich war vorher, war ich jetzt ein bisschen schräge Aufgabe, würde ich sagen, weil jeder, der nicht in der Softwareindustrie arbeitet, kennt diese Bezeichnung nicht. Und zwar war ich Leiter des Portfolio-Managements. Also das ist ein Software-Portfolio und das, du kennst es als Steuerberater, der DATEV ist sehr, sehr breit. Und wir stecken in einer großen Transformation, sowohl technologisch als auch der Berufsstand als solches in seinem Aufgabenspektrum. Und dann ist die Frage einfach, was tust du, in welcher Reihenfolge, wie allokierst du die Ressourcen der DATEV und was sind die nächsten Schritte im Sinne einer strategischen Orientierung? Und das war mein vorhergehender Job. Und naja, so vor roundabout 4 Jahren hatte der Vorstand den Gedanken, dass Portfolio-Management und Außendienst die Jobs wechseln, was eigentlich eine sehr gute Idee war, indem das, was du dir strategisch ausgedacht hast, dann mit den Kunden im Außendienst umsetzen konntest. Insofern war das ein recht geschickter Move und bringt natürlich eine bestimmte Kompetenz mit, irgendwie, so dass man, also so ein, was ja jeder irgendwie so ein bisschen im Kopf hat, der nicht Vertrieb macht, dass Vertrieb irgendwie sowas hat, so von wegen, ich verkaufe dem Papst ein Doppelbett, das ist ja irgendwie Quatsch. Und jetzt die Strategie der DATEV mit Kunden gemeinsam umzusetzen, fand ich jetzt schon einfach eine sehr schöne Herausforderung. Und du hast es ja schon dann im Entree genannt, die Begleitung der Transformation der DATEV und des Berufsstandes ist eigentlich die Aufgabe, die ich heute mit meinen Mitarbeitern, mit meinem Team zusammen machen darf.
Ich sehe jetzt großen Vorteil bei uns Steuerberatern, dass wir so kontinuierliche Einnahmen haben. Das heißt, die Buchführung ist jeden Monat gleich, der Jahresabschluss kommt jedes Jahr gleich. Man kann das super kalkulieren. Und dementsprechend ist es bei der DATEV ja sehr ähnlich. Also auch da ist man der Einnahmen relativ sicher. Von daher würde ich behaupten, dass der Außendienst bei der DATEV eigentlich sehr angenehm sein müsste.
Also was es den Umsatz anbelangt, hast du tatsächlich recht. Also wir haben uns in den 90er Jahren, zweiten Hälfte der 90er Jahre, hat sich die DATEV ein anderes Lizenzierungsmodell ausgedacht, in dem, dass du nicht mehr Software einfach verkauft hast und dann hinterher über eine Servicegebühr, sondern dass du quasi diese Software vermietest und damit eine bestimmte sichere Einnahmequelle hast für Software. Also es gibt auch andere Dinge, die nicht darüber abgerechnet werden. Das ist natürlich wunderbar. Aber du hast recht, damit hast du einen bestimmten Grundsockel, so wie deine FIBU, die du machst, oder deinen Lohn, der läuft halt jeden Monat, solange das Unternehmen existiert und der nicht den Lieferanten wechselt, hast du deine sichere Einnahme an der Stelle. Sowas wie Beratung und Consulting musst du halt irgendwie permanent akquirieren. Da besteht ein gewisser Unterschied. Aber ich finde, ja, aus einer Umsatzperspektive hast du recht, aber aus einer Transformationsperspektive, also das Management des Wandels, finde ich charmant, eher eine andere Denke einzunehmen. Und zwar die, was macht den Kunden erfolgreicher morgen wie heute? Und wie kannst du einem Kunden helfen, erfolgreicher zu sein? Weil einfach nur was zu verkaufen, das ist nicht mein Ansatz. Also ich bin persönlich kein geborener Vertriebler. Ich habe nicht schon irgendwie im Kindergarten anderen Leuten meine Brezen verkauft, sondern ich würde gerne Wert schaffen. Und ich hätte gerne, dass du und deine Company mit unserer Software und wie du sie nutzt, ein besserer Steuerberater wirst. Und das ist eigentlich ehrlich gesagt das, was mich auch antreibt, weil es kein Verticken ist, sondern es ist der Versuch, jemandem zu helfen mit unserer Software, bessere Geschäfte zu machen, entstresster zu sein, schneller zu sein, effizienter zu sein, qualitativ hochwertiger zu werden, nicht einfach nur verdienen.
Das ist ein sehr schöner Ansatz. Ich selbst habe ja mal alleine gegründet mit einer Mitarbeiterin nebenberuflich und bin da auch sehr gut von der DATEV betreut worden. Das war damals ein Kollege, der auch auf Gründung spezialisiert ist. Und ja, mit steigender Unternehmensgröße geht es dann auch ein bisschen weiter. Dann wechselt man nochmal in die Ansprechpartner. Kannst du ein bisschen zur Struktur des Außendienstes berichten?
Kann ich gerne machen. So ein Außendienst hat ja verschiedene Facetten. Und da ist, glaube ich, auch jedes Unternehmen anders strukturiert, auch in der Softwarebranche. Ich habe den großen Vorteil, wir haben einen sehr integrierten Außendienst. Weil, sagen wir mal, Außendienst besteht in der Regel natürlich, der Kern heißt Sales, also Verkaufen. Aber das ist ja gerade in dem Moment, wenn du Software verkaufst und wenn du diesen Anspruch, das ich schaffe Wert, was ich gerade genannt hatte, ernst nimmst, musst du natürlich hinterher schauen, dass deine Software auch richtig eingesetzt wird. Also brauchst du einen Stab an Beratern, die sehr kompetent sind in dem, was du verkaufst, also Lohn, Einkommensteuer, Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss, Eigenorganisation, um dem Kunden zu helfen, die Software entsprechend einzurichten. Und wenn du es schon eingerichtet hast, musst du natürlich schauen, dass die Nutzer, also die Anwender der Software, kompetent sind. Also wäre es nicht verkehrt, du hättest sowas wie ein Seminarwesen, eine Wissensvermittlung und hättest dieses Ergänzende noch dazu. Und dann brauchst du ja heute um das Thema IT herum, brauchst du auch irgendwie Partner da draußen, die euch regional betreuen, also Kunden regional betreuen. Also gehört auch sowas wie Partnermanagement dazu, um die Integration quasi der Vertriebspartner in dieses Gesamtgebilde abzubilden. Und das ist eigentlich im Prinzip das, wie der Außendienst strukturiert ist. Der Vertrieb selber, und ich glaube, dass das heutzutage, unabhängig in welcher Branche du arbeitest, musst du schauen, dass deine Mitarbeiter Branchenkompetenz haben. Also das wird euch Steuerberater, glaube ich, in den nächsten 10 Jahren auch noch blühen, dass ihr euch mehr mit dem wirklichen Business eurer Kunden beschäftigen müsst, um mehr Branchennähe zu haben. Und das gilt natürlich bei mir genauso. Und deswegen haben wir den Vertrieb aufgeteilt. Es gibt einen Großkundenvertrieb, einen für, sagen wir, normale Kundenvertrieb. Dann gibt es Public Sector, also Leute, die irgendwie Government machen. Dann gibt es was für Unternehmensmarkt, für Rechtsanwälte, sodass du einfach dieses Thema der Branchenkompetenz in der vertrieblichen Ansprache berücksichtigen kannst. Deswegen gibt es an dieser Stelle noch eine erhebliche Differenzierung, die eben genannten.
Okay, sehr spannend. Jetzt könnte ich mir vorstellen, du hast das Beratungsfeld angesprochen, dass sich ja Beratung auch verschiebt. Der Steuerberatermarkt ist ein bisschen im Wandel. Wir sagen immer so, die kleineren Kanzleien haben es halt immer schwerer und werden mittlerweile auch häufiger von größeren aufgenommen, eingegliedert. Einige große Kanzleien werden auch immer größer, teilweise auch durch die Übernahme von Private Equity. Merkt ihr das auch bei euren Beraterbuchungen, dass sich da Änderungen ergeben?
Ja, also die Tendenz zur Größe oder ich würde es gerne ein bisschen allgemeiner schildern, die Tendenz zum Netzwerken ist heute auf jeden Fall zu beobachten. Aber was ist die Quelle davon? Ich meine, was wir doch alle merken in unserem täglichen Leben ist, dass also einfacher wird ja irgendwie gefühlt nichts. Also es wird, IT wird schwieriger, Sicherheit wird schwieriger, Branchen werden schwieriger, die Technologie wird immer schneller, Stichwort KI. Und naja, und diese Komplexität in deinem täglichen Arbeiten ja geradezu zu veratmen, aus gesetzlichen Änderungen. Wie oft müsstest du auf Schulungen gehen? Wie hoch ist der Stapel Papier oder schlimmer noch Mails in deinem Postfach, das du abarbeiten musst? Und irgendwie bist du getrieben. Und so der klassische Steuerberater, irgendwie 7 Mitarbeiter, eine Chefin, ein Chef. Naja, da kommst du relativ schnell an die Grenzen dessen, was die CPU deines Gehirns irgendwie noch aufnehmen kann. Also ist doch der erste Impuls, schaffe dir jemanden, mit dem du das besprechen kannst. Schaffe irgendwie eine gewisse Form von Austausch, deswegen entstehen Netzwerke. Und wenn du jetzt sagst, okay, die Komplexität ist mir zu hoch, jetzt kommt dein Mandant an, jetzt seid ihr relativ groß mit der Kontakt und jetzt kommt aber jemand an und würde gerne in Hongkong eine Niederlassung gründen. Und du sagst, das ist ein tolles Mandat, dem würde ich gerne helfen, hast aber die Kompetenz nicht dazu. Dann ist es doch nicht verkehrt, du wüsstest jemanden, den du fragst, wie das funktioniert, in Hongkong eine Niederlassung zu gründen. Und ich glaube, der Treiber von unten heißt wirklich der alltägliche Hassel, die Komplexität des heutigen Geschäftslebens. Und dann versuchst du ein Netzwerk zu gründen. Und dann versuchst du da irgendwie daraus zu wachsen. Und ich meine, diese größeren Verbünde und ich meine in der Steuerberaterbranche, diese Netzwerke, die wachsen schon ordentlich. Die wachsen nicht exponentiell, sondern sie wachsen relativ linear. Und da gibt es ja ganz viele Ecovis, ETL, Berater, DBT, name it. Also da gibt es, das sind einige. Das ist übrigens aber keine Revolution im Wachstum, sondern ja, ich meine, vor 15 Jahren gab es in Deutschland, ich glaube, 56.000 berufliche Niederlassungen für Steuerberater und heute hast du noch 46. Also das ist über 15 Jahre hinweg ein Schrumpfen von irgendwie 18-20%. Ist das nicht wirklich wahnsinnig viel? Sonst das ist eher graduell. Dennoch besteht natürlich der Trend zu größeren Einheiten.
Ich könnte mir jetzt vorstellen, ohne interner zu kennen, dass das für die Data auch gar nicht so wichtig ist, ob die Menschen in größeren Einheiten sitzen oder in kleineren, weil letztendlich die Lizenzen bleiben ja relativ gleich, die man bei euch abruft und die Arbeit, die abgerufen wird. Von daher kann ich mir vorstellen, dass das gar nicht so den riesigen Umsatzunterschied bei euch macht.
Nee, das macht eigentlich wirklich keinen großen Unterschied. Du hast halt, ich meine, man hat natürlich schon die Hoffnung, dass größere Einheiten und nicht, ich hoffe, dass du das bei dir auch spielen kannst, dass größere Einheiten einfach auch effizienter organisiert sind. Beispielsweise, die kümmern sich um das Thema Personal, HR, Recruiting, Mitarbeiterführung. Die kümmern sich um einen vernünftigen Webauftritt. Das ist sowas wie ein bisschen Marketing. Dann hast du irgendwie so Themen wie IT heutzutage. Was habe ich für Scanner? Wie binde ich das ERP-System meines Mandanten an? Dann muss ich das Personalmanagementsystem meines Mandanten im Lohn anbinden. Also brauchst du IT-Kompetenz. Und das alles, und das sind nur kleine Beispiele, das ein wenig zu spezialisieren, macht doch unbedingt Sinn. Und wenn du 10 bist, dann wird es halt irgendwie schon relativ teuer, wenn du dann irgendwie einen Marketing-Spezialisten, einen IT-Spezialisten, einen HR-Spezialisten, das kannst du einfach nicht leisten. Deswegen diese Tendenz, okay, und dann bist du aber auch prozessmäßig, bist du besser aufgestellt, effizienter, nutzt Automatisierungsservices und nutzt halt einfach die Bandbreite der Anwendungen, die hoffentlich Nutzen bei unseren Kunden entfalten.
Also wir haben für uns ein bisschen die Erfahrung gemacht. Man sagt ja, wenn man größer wird, wird doch alles ein bisschen günstiger durch Skaleneffekte. Und ja, das ist natürlich auch so. Aber die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, wenn wir kleinere Kanzleien einbinden, ist das auch so, dass die häufig auch, ich sag mal, ein Sparpaket nutzen, um das mal so zu sagen. Und wenn die dann in eine größere Gruppe kommen, merken die auf einmal, was es auch für tolle Premium-Produkte gibt, um das mal so zu beschreiben, und buchen die auf einmal mit. Das heißt, trotz Skaleneffekte spart man da nicht unbedingt Geld, wenn man kleinere Kanzleien einbindet. Dafür haben sie halt eine bessere Leistung.
Also wir haben halt, unser Preismodell ist nicht so, dass das nach oben hin unendlich günstig wird. Natürlich ist die erste Lizenz die teuerste, das ist eh klar. Und dann verläuft der Staffelverlauf degressiv. Aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwie die tausendste Lizenz verschleudert wird. Deswegen hast du nur irgendwie einen begrenzten Skaleneffekt dabei durch Größe. Und wir sind eine Genossenschaft, was ich, by the way, sehr, sehr feiere. Aber wir akzeptieren keine Einkaufsgenossenschaften, sondern bei uns sind Genossen in einem gleichen, vergleichbaren Preismodell, und da kriegt halt auch irgendwie die großen Kunden nicht unbedingt die super Rabatte, sonst das ist alles fair und Genossenschaft.
Ja, das ist wahr. Ich glaube, als große Gesellschaft hat man das gleiche Stimmrecht wie eine kleine Gesellschaft, dann ist man insofern wirklich der Genosse, der gleichberechtigt ist.
Ja, aber ich finde, ach, so groß ist der Unterschied gar nicht zwischen großen Gesellschaften und kleinen Gesellschaften. Weil, sagen wir mal, eine Einkommenssteuer, die eine KPMG, BDO, EY, also machen, ist es irgendwie immer eine Einkommenssteuer. Und ein FIBO ist auch eine FIBO, und ein Jahresabschluss ist ein Jahresabschluss. Ich meine, es ist natürlich ein Unterschied, ob du ein DAX-Unternehmen prüfst. Das ist schon klar. Und also natürlich gibt es dort andere Anforderungen, die sehr speziell werden, aber Kerngeschäft ist immer Kerngeschäft. Und das ist die Software auch nicht anders.
Was glaubst du denn, wie sich das in der Zukunft entwickelt, wie sich der Markt der Steuerberatung ändert und dadurch auch euer Markt? Also das Thema hatten wir schon ein bisschen angesprochen, KI, Digitalisierung. Ich sage immer so als normaler Steuerberater, egal wie viel Geld ich da reinstecke, ich kann nie eine eigene KI entwickeln. Also bin ich im Prinzip auf die großen Player im Markt angewiesen, dass die uns da unterstützen.
Naja, wo steht denn der Markt heute? Also ich glaube, und das hatten wir ja vorhin schon mal irgendwie gemutmaßt, dass also die Branche volkswirtschaftlich betrachtet wirklich sehr ordentliche Renditen hat. Die Preise heutzutage dessen heißen aber super hoher Stress. Kannst vielleicht an deinem eigenen Verhalten, arbeitest du am Wochenende, wie lange abends, wann stehst du morgens auf? Und der Stress, der ist immer noch relativ hoch, und das ist auch ein Preis. Ich meine, in Deutschland, das Thema Fachkräftemangel ist ja eigentlich ein Mangel an Erwerbstätigen, und gerade in der Branche ist der Fachkräftemangel wirklich gewaltig. Statistisch gesehen suchen 80% aller Steuerkanzleien in Deutschland suchen Mitarbeiter. Und naja, das zeigt schon, dass eigentlich zu wenig Hände da sind. Und auf der anderen Seite gibt es halt eine gigantische Nachfrage nach steuerberatenden Leistungen. Sowas wie und Unternehmer, also auch größere Handwerker, brauchen einfach betriebswirtschaftliche Orientierung heutzutage. Die Wirtschaft dreht sich schnell, Branchen ändern sich massiv, auch durch geopolitische Krisen. Und die Antwort ist, du brauchst Steuerung. Und sagen wir mal so, der klassische Dachdecker in Deutschland hat jetzt nicht die allerbeste Steuerung. Also braucht er euch, den Berufsstand, um diese Steuerung quasi so als kaufmännischer Leiter oder CFO des deutschen Mittelstandes zu erfüllen. Also das läuft schon super. Und eigentlich ist unsere vornehmste Aufgabe als Dativ, unseren Kunden Software zu geben, die sie effizienter machen, aber nicht zwingend unbedingt, um sie reicher zu machen, sondern es einfach um die Nachfrage besser und vielleicht auch ein wenig stressloser zu bedienen. Also Stichwort 10. in der FIBO ist immer noch kein Spaß. Und irgendwie die dritte Dekade im Lohn ist das jetzt auch nicht so richtig lustig für die Leute, die das machen. Also um das ein bisschen zu entstressen, glaube ich, ist technologische Entwicklung, intelligente Technologien, KI, um einfach die Leistung schneller zu erstellen zu können bei gleicher Qualität. Das ist super wichtig. Und jetzt ist ich mache nur noch einen winzigen Ausblick an der Stelle. Und das wird mit Sicherheit, die auf einer wirklich volkswirtschaftlichen Ebene momentan ist das Angebot an steuerberatenden Leistungen niedriger wie die Nachfrage nach steuerberatenden Leistungen. Jetzt ist die Frage, naja, sinkt die Nachfrage? Ich persönlich glaube es nicht, weil das würde bedeuten, dass die Wirtschaft langsamer wird und irgendwie, also das wird so bleiben. Und also wird es ausreichend sein, dass die Effizienz der neuen Technologien jetzt mehr den Überhang der Nachfrage nach steuerberatenden Leistungen überkompensiert? Es wird irgendwann mal der Fall sein. Irgendwann in den 30ern wird es soweit sein, dass bestimmte Routinetätigkeiten mit einer so hohen Effizienz erfüllt werden, dass du vielleicht auf einem Pari bist oder ein bestimmter Tipping Point, also ein Punkt des Kippens, wo du dann mehr Angebot wie Nachfrage hast. Was aber auch irgendwie eigentlich nur so eine Zettere Paris, also du änderst deine Bedingungen nicht, weil ihr könntet ja auch andere Dinge anbieten, wo ihr heute gar nicht die Zeit dazu habt, was anderes anzubieten. Also ihr macht euch überhaupt keine Gedanken darüber, ob ihr was anderes anbieten könnt, weil wenn du keine Hände hast, brauchst du jetzt auch nicht irgendwie in neue Dienstleistungsfelder reingehen.
Ich finde das eine sehr schöne Aussage von dir. Also wir diskutieren das im Kollegenkreis ja sehr häufig. Und ich bin ja immer der Sonnenschein. Ich sage, ja, ist doch super, wenn wir ein bisschen KI bekommen. Wir haben ja alle viel zu viel zu tun. Also geht die Arbeitsbelastung ein bisschen runter, wird ein bisschen stressfreier. Und außerdem, selbst wenn wir weniger Menschen bräuchten, dann habe ich top ausgebildete Mitarbeiter, die irgendwas anderes machen können. Und
genau,
die werden mit Sicherheit von anderen Branchen angefragt und ich kann da was anderes machen. Also ich mache mir da auch sehr wenig Sorgen. Also von daher finde ich das schön, dass du auch so ein tolles Statement hier abgibst.
Aber und da darf ich dich mal was fragen, Daniel. Liegen die Tätigkeiten nicht auf der Straße? Also, meinst du was wie, irgendwann vor Corona hat man mal angefangen mit so Dingen wie Lohnoptimierung, also Nettooptimierung zum Beispiel von Mitarbeitern in Mandantenunternehmen. Oder irgendwie sowas wie Kreditberatung zu machen. Ey, das ist doch, macht doch heute kaum mehr jemand, weil er keine Zeit hat. Und ich sage mal so ganz verkürzt, wäre es nicht auch einmal okay, den Mandanten zu fragen, was er denn brauchen könnte, um auch mit der Antwort was anzufangen?
Ja, letzteres auf jeden Fall ja. Und also den Mandanten mal fragen, was wirklich sein Bedürfnis ist, ist sicher ein guter Plan. Und ich glaube auch, die Tätigkeiten liegen. Also man braucht natürlich eine gewisse Flexibilität. Also jemand, der meinetwegen jetzt ein bisschen überschwitzt 30 Jahre nur Lohn gemacht hat, dem heute zu sagen, mach morgen was anderes. Also das wird eine gewisse Zeit dauern, ein gewisser Transformationsprozess dahinter stecken. Aber ja, Aufgaben gibt es für uns mehr als genug.
Das glaube ich auch. Und diese Transformation, ja, das ist natürlich ein Punkt. Eigentlich ist exakt dieses der Punkt, der mich am meisten umtreibt. Also wie gestaltet man Veränderung in einer unfassbar breiten Branche, also mit vielleicht 500.000, 600.000 Menschen, die da arbeiten und mit einer hohen Marktkapitalisierung, dass die das nicht nur erdulden, sondern es mit Freude gestalten. Also das Thema Zuversicht in einem Veränderungsprozess, der wirklich, also ich meine, das wird schon erheblich werden. Ich will es um Gottes Willen nicht kleinreden. Dieser Transformationsprozess wird bei dir persönlich, bei deinen Mitarbeitern in der gesamten Branche, das ganze Finanzwesen als Prozessgestaltung zwischen Unternehmen und Steuerberatern wird sich massiv ändern. Und es erfordert irgendwie nicht das Erdulden und Erleiden, sondern dass man sagt, hey, du hast vorhin gesagt, Sonnenschein. Ich finde, lass uns das irgendwie mit ein bisschen Spaß angehen, diese Geschichte.
Macht ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort von dir. Also wir sind schon am Ende der Sendezeit. Hast du so ganz zum Schluss vielleicht noch einen Tipp, wie man so erfolgreich werden kann, wie deine Karriere gelaufen ist, ein tolles Buch, ein Tool, eine Gewohnheit, die dir geholfen hat, diesen Erfolg hinzubekommen?
Ich persönlich finde, dass das wirklich, also jetzt, wenn du schon ein relativ langes Berufsleben hinter dir hast, das, was über was ich jetzt am Schluss geredet habe, Zuversicht, ein positives Menschenbild, mit Optimismus in die Zukunft blicken und daraus irgendwie konsequent gestalten, das ist einfach was, was mich immer getragen hat und was ich wirklich mir jeden Tag nicht nur vornehmen muss, sondern es wirklich jeden Tag lebe, dass ich es einfach schön finde, jetzt mit dir hier diesen Podcast aufzunehmen.
Ach, das freut mich schon ganz im Herzen, Martin. Vielen Dank, dass du heute hier warst.
Cool, Dankeschön. Nettes Interview. Herzlichen Dank.
Das war Chefgespräche mit Dr. Daniel Kubica. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf deiner Podcast-Plattform. Sie hilft dabei, dass der Podcast noch mehr Menschen erreicht. Chefgespräche ist eine Produktion der Kontax Steuerberatungsgesellschaft. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.